Auto Weird FM.
Previously on Auto Weird FM. Conventional Commits, nay. Conventional Reviews, yay. Und diese Woche sprechen wir über irgendwas mit KI. Willkommen zur neuen Folge und ich sage hallo, lieber Holger.
Hallo, Benedikt. War das richtig so mit deinem? Weil wir hatten noch, also Conventional Commits fandst du nicht gut?
Deshalb habe ich gesagt, nay.
Hast du das? Okay, und Comments fandst du gut. Okay, ja, haben wir, okay. So war das.
Ja, du bist ganz aufgeregt. Erzähl mal, wie geht's dir denn?
Ich bin ganz auf, weil du hast wieder in der Postproduktion hast du geklippt wieder. Kannst du vielleicht an deinem Regler einen Mühe runterregeln.
Holger, das haben wir beim letzten Mal schon gehabt. Und beim davor, das machen wir es auch schon gehabt. Das sieht bei dir so aus und am Ende ist es aber trotzdem gut. Können wir bitte nie wieder darüber sprechen, wer hier klippt und wer nicht klippt? Danke.
Oh, boah, du gehst mir jetzt schon auf den Sack, du. Das ist, hallo, liebes Internet, hallo Leute, das ist, dann rede ich jetzt nur noch mit euch, dann, weil der Kollege Ritter ist zu laut.
Dann sag doch mal, warum du jetzt so aufgeregt bist, Holger.
Ich bin gar nicht so aufgeregt. Du hast gefragt, wie geht's mir? Hast du schon gefragt, wie es mir geht eigentlich? Hast du?
Nee, ja, ich habe gesagt, wie geht's dir? Du wirkst aufgeregt. Bist du eigentlich aufgeregt, Holger?
Nee, mir geht's ganz gut. Ich komme ja frisch aus dem Urlaub und ich bin sehr entspannt.
Du wirkst nicht so, du wirkst sehr aufgeregt.
Du bist hier wie so ein aufgeschrecktes Huhn, bist du da zugange. Nee, ich war im Urlaub. Ich war auf Spiekeroog, ich war in Groningen und das war geil. Das war ganz gut.
Was hast du da gemacht?
Ich muss kurz vorwegnehmen, dass jetzt mein Games-Kapitel so ein bisschen, mein Buchkapitel wird ein bisschen Mauer ausfallen. Mhm. Das nehme ich schon mal vorweg. Nee, ich war auf der SpeakerCon. Da haben wir schon mal eine eigene Folge zu gemacht.
Mhm. Nee, das, haben wir nicht. Sollen wir da mal ein On-Detail zu machen vielleicht?
Da haben wir schon mal eine Meta-Folge zu gemacht, glaube ich.
Ja.
Das ist eine Brettspiel-Convention. So nennt man das, glaube ich. Auf der schönen Nordseeinsel Spiekeroog. Spiekeroog ist eine sehr kleine Nordseeinsel ohne Autoverkehr, was sehr geil ist.
Da stimme ich auf jeden Fall zu. Es gibt ja einige deutsche Nordseeinseln, die autofrei sind. Ich war schon auf Jüst und auf Langeoog. Und das ist einfach richtig entspannt.
Langeoog ist auch ohne Auto? Mhm.
Okay. Ja, ist auch. Da gibt's, ist sehr lustig, man kommt da mit der Fähre am Südufer an.
Ja.
Und das Dorf ist aber am Nordufer und dann gibt es eine Bahnlinie.
Ja, ja, die ist ganz knuffig, ja.
Die irgendwie so 15 Minuten fährt, und aber immer nur in eine Richtung und wieder zurück.
Ja, 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 da auf Langeoog war ich auch schon mal, das war schon ein bisschen her. Ja. Nee, also die Idee war, dass man sich da in die Jugendherberge einmieten und das findet auch in der Jugendherberge statt. Und dann wird da 2, 3, 4 Tage am Stück wird gebrettspielt.
Wie viele Personen kommen da so zusammen?
Boah, da waren es, glaube ich, so 20.
Mhm,
okay. Also das wechselt so, es gibt Tagesgäste und das wechselt so durch.
Mhm.
So 20, 25, sage ich jetzt mal so. Also es kommt immer eine Runde lecker Spiel zusammen.
Okay.
Und das war ganz geil. Natürlich habe ich wie immer zu viel gespielt, würde ich sagen. Es war so ein bisschen so an der Grenze des Overwhelms. Ich brauchte immer so ein bisschen Zeit, um die Insel zu erkunden. Das hat auch geklappt, aber war gut. Ich habe mich aus den ganz Knallerspielen rausgehalten. Mit Knallerspielen meine ich sowas wie Eclipse, mhm. So 5 Stunden Monster oder Dark Ages. Da gab es eine
Spiele. Wurde Twilight Imperium gespielt.
Das ist doch auch sowas wie Eclipse oder nicht?
Ich kenne Eclipse nicht, aber Twilight Imperium ist so das Spiel, was ich kenne, wo man sich eigentlich morgens um 10 trifft und abends um 1:30 immer noch nicht fertig ist.
Ja, genau, das haben sie bei Dark Ages auch gemacht. Die haben da irgendwie die haben, glaube ich, um 4, 5 Uhr angefangen abends und haben das dann, nee, gelogen. Ja, die haben das um 8 Uhr angefangen und waren um 3 Uhr fertig oder so.
Hm, okay.
Das war krass. Aber da habe ich dann, bin ich dann ausgestiegen. Nee, aber ich habe sehr viel neuen Kram gespielt. Ich habe, glaube ich, nur ein Spiel gespielt, was ich schon kannte. Und das war cool.
Hört sich gut an.
Das war, also, was ich da Also Glenmore Chronicles, das ist eine Neuauflage von einem Spiel, was ich auch im Regal stehen habe, so ein klassisches Eurogame, was jetzt noch ein bisschen aufgebaut wurde, sehr geil. Eine fancy-schmancy-Version von Bubu, wie der Connoisseur sagt, Burgen von Burgund. Aha. Und wie hieß das Spiel? Ich vergesse den Namen immer. Das Spiel handelte von einer tschechischen Bergbausiedlung. Hieß das Kunahora? Kutnahora hieß das Spiel. Das war, glaube ich, fast so das längste. Da ist auch so ein Boardgame, was so den Twist hatte, dass du so einen dynamischen Markt hattest. Also je mehr Waren du verkaufst, desto billiger werden die.
Ja.
Und je mehr, ja, und umgekehrt. Und das hat so ein ganz pfiffiges System, das hast du nicht so oft. Und das hatten sie ganz, ganz spannend umgesetzt. Das fand ich ganz geil.
Ich habe ja früher auch regelmäßig Brettspiele gespielt. Meine Brettspielrunde hat sich so ein bisschen auseinandergelebt, deshalb habe ich jetzt schon relativ lange keine Brettspiele mehr gespielt. Muss aber auch gestehen, dass der Zeitaufwand doch relativ hoch ist und das ein bisschen schwierig ist unterzubringen. Aber ja.
Ja, nee, das deswegen ist das ja cool, das da zu machen, weil da hast du ja genau die Zeit dafür.
Ja, kann ich verstehen, aber ich weiß nicht, ob mir das vielleicht sogar ein bisschen zu krass wäre, so en bloc und dann so viel und nur und.
Ja, gut, du musst ja nicht den ganzen Tag spielen. Du kannst es aber. Das ist
so. Ja, aber dann bin ich dann wieder so, hätte ich das Gefühl, so, ich habe ja jetzt hier irgendwie dafür bezahlt und oder bezahlt man dafür oder ist man.
Naja, ja, das bezahlt. Ja, du bezahlst dafür, ist aber vergleichsweise günstig, weil halt Jugendherberge mit Vollpension ist nicht so rasend teuer und dann. Ja, ich weiß gar nicht, wie teuer es war. Also, es hat schon Geld
gekostet. Ja, ich meine, also wer so viel Geld auf dem Konto hat, der weiß halt dann auch gar nicht mehr, wie viel da abgeht irgendwie. Ne?
Ja, genau.
Solche Kleckerbeträge, die fallen dann halt auch gar nicht mehr auf.
Ungefähr so, ja. Nee, aber so in meiner Runde.
Habt ihr dann auch in der Jugendherberge gewohnt oder habt ihr euch da irgendwie was anderes genommen?
Diesmal haben wir sogar in der Jugendherberge gewohnt, weil es gab, die Zimmer wurden zweier belegt.
Ah, okay.
Ja. Es war trotzdem. Ja, wenn ich jetzt sage, es war nicht so geil, ist ja so Bankbetts sind Geschmackssache. Also so.
Für mich wäre eher so das Thema, man ist halt irgendwie so in so einem Haus mit Leuten und kann dem nicht so richtig entkommen. Also klar, man kann die Tür zu seinem Zimmer zumachen, aber irgendwie ist man ja trotzdem dann.
Ja, das stimmt. Das war das auch nicht so geil. Aber halt so was wie Gemeinschaftsbar, das stört mich gar nicht, habe ich festgestellt. Das ist mir Wumpe.
Echt? Ja, okay.
Das ist, nein, aber.
Du und ich, wir haben ja sogar schon mal ein Bett geteilt. Das war auch sehr schön.
Richtig.
Erinnere ich mich gerne daran zurück.
Das ist richtig. Das war sehr schön. Aber Sokrates war das, glaube ich, oder?
Nee, ich glaube, das war CC-Con. Ah, okay. Volume 1.
Ah, das kann auch sein. Nee, aber warte mal. Ich würde das sicherlich nochmal machen. Also das findet irgendwie jedes Jahr 4-5 Mal statt. Ist halt, ja, keine Ahnung. Ist halt immer auch ein bisschen Zeitaufwand. Du fährst ein bisschen da hoch. Aber es macht schon Bock.
Also ja, schön.
Jetzt bin ich erstmal brettspielmäßig für die nächsten Wochen erstmal übersättigt, glaube ich. Aber ich habe jetzt auch jede Menge Neues kennengelernt.
Wie ist denn die Bierlage auf Spiekeroog?
Die Bierlage ist ja so, dass man Bier am Strand trinkt. Und das ist wie in der Jever-Werbung. So macht man das. Die Bierlage.
Das heißt, man steht auch im Wasser auf so einem Pfosten drauf, ne?
Exakt, ja. Nee, die Bierlage ist, wie das halt so ist. Ich war danach noch ein paar Tage in Groningen. Groningen. Und da hingegen war die Bierlage exzellent. Das werde ich dir gleich in dem Bier, im Biertalk werde ich dir gleich dazu noch was erzählen.
Ach so.
Aber Groningen kann ich auch empfehlen, auch geile Stadt, so 200.000 Einwohner, hat so vom Viel her ein bisschen Freiburg, bisschen Aachen, Studentenstadt, groß genug, dass da alles da ist, klein genug, dass man überall hinlaufen kann. Es war cool. Das war richtig geil. Das war eine Überraschung, muss ich sagen. Spiekeroog kannte ich jetzt ja schon zu Genüge, Groningen hat mich ein bisschen überrascht. Das war schon cool.
Ja, schön.
Aber wie geht es dir denn?
Mir geht's auch gut. Ich war auf einem Kurzurlaub in Edinburgh und bin ja, morgen schon wieder auf dem in Edinburgh.
Also die Stadt, ich hatte die Stadt kurz nicht verstanden. Ja. Du warst in Edinburgh.
Genau, ich war in Edinburgh in Schottland. Ich wurde da zum 40. Geburtstag von einem Freund von mir hin eingeladen. Also eine sehr großzügige Einladung haben wir da bekommen und sind da mit 10 Leuten hingeflogen. Und ja, wie das dann halt so bei so einer Reise ist, passieren da natürlich diverse größere und kleinere Lustigkeiten. Und aber insgesamt gefällt mir Edinburgh ziemlich gut. Wir haben da durch Zufall, also das wusste der Basti, der es gebucht hat, gar nicht. Wir waren da in so einem Hipster-Viertel. Das heißt Leith, ist so ein bisschen outside. Also ein bisschen muss man ein bisschen mit der Bahn erst rausfahren, beziehungsweise wenn man von da dann in die Stadt rein will, erstmal ein bisschen reinfahren. Aber die hatten da einfach sehr viele Pubs, die diverseste Biersorten, auch lokal gebraute Biersorten am Fass hatten. Und am ersten Abend habe ich direkt da so geguckt, da gab es so eins, das hieß Leith Juice. Das war ein Session IPA. Und ich dachte so, ja, nimmst du das mal? Weil meine Kollegen, kleiner Exkurs, sind jetzt nicht so Bierkonnoisseure. Die sind dann halt nach Edinburgh geflogen und haben gesagt, ach, ich trinke hier mal ein Lager. Weil zu Hause trinke ich halt Pilz, da kann ich hier ja auch Lager trinken. Und haben dann halt am Abend irgendwie 8-mal das gleiche Lager getrunken, obwohl es so gefühlt 12 Biersorten am Fass gab. Und ich hatte mir halt dann den Leith Juice bestellt. Und es, ich sag mal so, das war so, dass ich dachte, da müssen sich manche Nipers hinter verstecken. Also es war so richtig hazy, so richtig hoppy und Zitrusnotenmäßig. Es war so richtig, richtig geil. Und wie das dann halt in solchen Pubs ist, spielt dann auf einmal eine Band mitten im Pub. Die machen da Musik und alle sind gut drauf. Und ja, hat mich auch gut durchgefressen. Ich habe ein Stew gegessen, das war extrem geil, muss ich sagen. Ich wusste vorher nicht so richtig, was auf mich zukommt. Hab dann einfach gesagt, komm, nimmst du mit. Und es war sehr, sehr lecker. Und ja, ansonsten was, die Stadt.
Was war das Leckere an dem Stew?
Ja, das ist ja so ein bisschen wie eine Gulaschsuppe, würde ich sagen. Also so sehr slow-cooked. Beef ist dann da drin und ein bisschen Kartoffeln, ein bisschen Bacon und so. Das ist halt einfach. Es war halt einfach geil. Also es war einfach so, es war einfach der Hammer irgendwie.
Okay, geil.
Da läuft mir jetzt noch das Wasser im Mund zusammen, wenn ich darüber rede. ich hatte einen Abend auch Mac and Cheese. Das war auch ziemlich geil, muss ich sagen. Das haben die sehr, sehr nice gemacht. Und ja, für alle, die es interessiert, die sich auch für Kultur und so weiter interessieren, in Edinburgh gibt es halt ein sehr altes Schloss, dass da schon seit, ich weiß nicht, also hunderten von Jahren steht und mehrmals abgebrannt und wieder aufgebaut wurde. Und da ist halt dann auch so eine Altstadt, die dann hoch zum Schloss führt. Und im Schloss kann man eine Führung machen. Da kriegt man dann erzählt, wer da wann wem den Kopf abgehackt hat und so weiter und so fort. Das ist eine sehr blutige Geschichte. Und ja, es ist nett. Also hat mir gut gefallen und würde ich auch nochmal einreisen. Generell die ganze Architektur in der Stadt ist so ein bisschen, die Stadt ist halt, also die Gebäude sind da halt ein bisschen älter, als man das so hier in der Region gewohnt ist. Die Häuser sind alle so, sag ich mal, Mitte 19. Jahrhundert. Und haben halt überall so wie bei Mary Poppins oben diese Schornsteine drauf. Da gibt es ja immer dann so 5 Schornsteine nebeneinander. Und die Straßen sind einfach unfassbar breit, als weil da halt früher, keine Ahnung, die Pferdekutschen durchgefahren sind. Also die Häuser stehen ja noch da von früher, als es nur Pferdekutschen gab. Und die Straßen sind halt mega breit irgendwie. Und das ist irgendwie alles so von der Optik sowas ziemlich Besonderes, finde ich, was ich vorher noch nicht so gesehen hatte.
Cool.
Also hat mir gefallen.
Das klingt sehr geil. Brutalismus war dann nicht so angesagt, sagst du?
Nee, gar nicht. Was lustig ist, die haben da ein ziemlich neumodisches Einkaufszentrum hingebaut. Und das ist so in, ich sag mal, so Dunkelkupferfarben irgendwie. So ein bisschen so wie so ein Wirbel gebaut mit oben so einer kleinen Locke drauf. Und wir haben dann hinterher gehört, dass das von den Einwohnern oder von den Einheimischen sag ich mal, lächelnd als der Kackhaufen bezeichnet wird.
Ah, geil, ja.
Weil es halt einfach aussieht wie das Kackhaufen-Emoji. Und es gab sogar in der Stadt eine Petition, dass da Augen dran angebracht werden, damit das einfach genauso aussieht wie der Kackhaufen. Aber ich habe dann nicht rausgefunden, wie die dann zu Ende gegangen ist, die Petition. Also, als wir da waren, waren noch keine Augen dran.
Sehr gut. Das klingt gut. Das, ja. Ja, nicht schlecht.
Ja.
Nicht schlecht.
Jo, hast du denn auch was gelesen?
Nee. Nix. Also nicht mehr als das Buch liegt doch da, Kindle mitgenommen, gar nichts gelesen. Das Ding ist ja, wir müssen das ja mal abfeiern, das ist ja hier wirklich, also das hast du, das hätte ich jetzt gedacht, dass du das in deinem Intro mit verwurstest. Wir sind ja 2 Wochen später wirklich, oder?
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Da hast du mal richtig durchgegriffen, ne? Mit eiserner Faust hast du gesagt, wir nehmen da auf, auch wenn du am nächsten Tag im Urlaub fährst, ist mir scheißegal.
Ungefähr, weil das waren, also ich finde es wirklich erstaunlich, wie du mich hier persiflieren kannst. Das ist also genau das habe ich gesagt. Genau, ja.
Habe ich denn vor 2 Wochen schon von Dungeon Crawler Karl erzählt? Oder hatte ich da noch was anderes gelesen zu der Zeit?
Dungeon Crawler Karl, sagt mir gar nicht. Das klingt so skurril, dass ich da hätte dran denken müssen.
Okay, dann erzähle ich es nochmal kurz auf die Gefahr hin, dass ich schon erzählt habe. Man merkt daran, dass es ein sehr gutes Buch, also dass es mir sehr gut gefallen hat. Das merkt man daran, dass ich es jetzt schon wieder ausgelesen habe. Also ich brauche normalerweise für ein Buch, so ein durchschnittliches Buch, ist eigentlich eine Quatschaussage, weil es kommt ja darauf an, wie viele Seiten das Buch hat. Aber in der genormten Benedikt-Welt brauche ich für ein Buch immer 4 Wochen. Okay, ja. Und dieses habe ich scheinbar in 2 Wochen durchgelesen. Ich habe das vom Marc bekommen, der hier auch in der letzten Folge schon mal kurz erwähnt wurde. Der hat mir das zum Geburtstag geschenkt und das Setting ist jetzt auch kein Spoiler, weil das passiert auf den ersten 5 Seiten. Das Setting ist, es gibt eine Alien-Invasion, die mit auf einen Schlag alle Gebäude auf der Erde zerstören. Nur die Menschen, die sich außerhalb von Gebäuden befinden, überleben. Und dann öffnen sie, sag ich mal, so Portale oder Treppenabgänge unter die Erde. Und alle Leute, die da durchgehen, kommen in einen Dungeon und müssen sich dann durch 18 Level von diesem Dungeon kämpfen. Und der Hauptcharakter ist halt Karl, der ohne Hose mit der Katze seiner Ex-Frau oder seiner Ex-Freundin draußen steht im Schneesturm in Seattle und dann halt sich in den Dungeon rettet. Und das Subgenre heißt wohl Literature RPG, weil es ist dann halt geschrieben wie ein RPG-Spiel. Das heißt, der Typ hat dann auch ein Inventar und kann halt Gegenstände aufnehmen, die dann einfach verschwinden, weil sie in seinem Inventar sind, kann die aus dem Inventar wieder rausholen. Und es gibt einen Group-Chat, wo er mit seiner Katze chatten kann und solche Dinge. Und ja, die kämpfen sich dann halt durch diverse Monster und Bosse und leveln ab und kriegen neue Fähigkeiten. Und das ist halt so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern geschrieben. Und die Reihe hat wohl, ich glaube, irgendwie 8 Bände in der, also sie kommen in dem ersten Buch nicht bis ans Ende des Dungeons, mit anderen Worten.
Okay, und, das klingt sehr geil. Also das gefällt mir.
Ich muss sagen, ich musste mich da ein bisschen reinkämpfen, ne? Also Leute, die den Podcast hören, wissen ja, ich bin ja so ein Hard-Science-Fiction-Typ und bei mir muss immer alles irgendwie physikalisch akkurat beschrieben sein in solchen Büchern und da darf es auch gerne mal 20 Seiten Abhandlung über Quantencomputer geben. Mhm. Das heißt, ich musste das so ein bisschen akzeptieren, dass das jetzt einfach so, dass dieses Buch ist halt einfach so, wie es ist und es gibt halt einfach ein Inventar und es gibt irgendwie, weiß ich nicht was, es gibt Skills und es gibt Level-Ups und aber nachdem ich das einmal so hingenommen hatte, hat es richtig Bock gemacht und ich habe es wirklich nicht mehr aus der Hand gelegt. Also das habe ich auch schon offen gestanden lange nicht mehr gehabt, dass ich dann auch in jeder freien Minute mich einfach hingesetzt habe. Ich habe das in Edinburgh mitgehabt und immer, wenn morgens die Leute noch im Essig lagen oder sich Leute noch fertig gemacht haben und wir irgendwie warten mussten, habe ich das halt genommen und weitergelesen. Und genau, also es macht Spaß, kann ich empfehlen.
Ich mache jetzt hier mal einen Tab auf, um da mal mir das Cover mal anzuschauen. Dungeon Crawler Karl.
Ja.
Auch so ein schönes 70s Cover. Das ist schön.
Ich würde mal überleiten in das nächste kanonische Chapter, das ich leider dieses Mal nicht vorbereitet habe. Deshalb verlasse ich mich einfach darauf, dass du was vorbereitet hast. Was ist denn deine Neo-Wim-Motion der Woche?
Ja, ich kann berichten, dass meine Linux-Odyssee geht weiter. Ich habe beim letzten Mal ja schon erzählt, dass man bei GNOME gesagt hat, nee, ist kein Problem.
Das habe ich noch nicht mitbekommen.
Ach so,
bei Fedora haben die gesagt, nee, ist ein GNOME-Problem.
Ja, bei Fedora.
Such mal das richtige GNOME-Subsystem raus und dann trag das mal bitte da ein.
Bei GNOME haben sie gesagt, nee, wir brauchen mal ein paar mehr Logs. Ich habe denen ein paar mehr Logs gegeben. Dann haben sie gesagt, oh nee, das hat was mit SE Linux zu tun. Das ist ja kein Problem von uns. Ich close das Ganze mal. Ach so, okay.
Und jetzt? Ja. What's next step?
Das habe ich jetzt in die beiden weiteren Foren, also in das Bacilla, das Fedora Bacilla kopiert, diese Information. Mhm. Und in ein Diskussionsthread. Und jetzt warte ich mal ab, was da so kommt.
Manchmal muss man ja auch einfach nur ein guter Messenger sein, ne? Und dass sich solche Themen dann
regeln. Das ist so.
Du hast dich so ein bisschen zu so einem Scrum Master von der Linux-Welt aufgeschwungen, ne? Sorgst dafür, dass die Teams miteinander reden, dass die Informationen da fließen.
Ja, was soll das?
Also, dass die Stories auch mal alle richtig geschrieben sind und die richtigen Texte zugeordnet sind.
Ich weiß jetzt nicht. Da sagt jetzt der eine, also das ist ja wie auf der Arbeit, der eine sagt, schiebt das dem anderen zu und das ist dann.
Ja, das ist ganz klar, das ist not ready for development. Mach mal deine Arbeit erstmal, bevor du da die Entwickler mit belästigst. Was ist eigentlich los mit dir?
Ja, das stimmt. Das ist so.
Tja, also wir haben hier eine Definition of ready for development und wenn die nicht eingehalten ist, dann machen wir gar nichts.
Das ist richtig, ja. Nee, also das ist, ich warte jetzt mal ab, was da kommt. Das ist, ja. Genau. Das ist meine NeoVim Motion der Woche.
Was ich feststelle, ist, dass dein Linux nicht essentiell genug für dein Day-to-Day-Leben ist, weil du jetzt einfach nur daneben sitzt und nichts machst. Das ist halt besser, wenn man das als Hauptsystem benutzt, weil dann hat man auch so ein bisschen mehr Druck, das dann auch wieder fertig zu kriegen.
Ja, aber was soll ich denn? Also ich habe jetzt, ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen ratlos, was ich da tun soll. Also.
Schön, dass du über Linux redest. Da kann ich noch was über NixOS erzählen.
Okay, ja.
Was das schlägt aber in dieselbe Kerbe. Ich habe nämlich heute ein NixOS-Update gemacht. Mhm. Und nachdem ich das gemacht hatte, habe ich meinen Computer neu gestartet. Und dann hat er einfach nichts mehr gemacht nach dem Booten. Also der ist dann quasi hochgefahren. Ich habe mein Lux-Passwort eingegeben, um meine Devices zu entkrypten. Und dann kam einfach nur ein schwarzer Screen mit einem blinkenden Cursor und es ist nichts mehr passiert. Mm-mm. Und wenn ich jetzt irgendein anderes Linux hätte, dann hätte ich natürlich gedacht, oh my fucking Gott, ich hätte dir geschrieben, Holger, wir können heute leider nicht aufnehmen, mein Rechner geht nicht mehr.
Ah, ja.
Aber, weil ich ja NixOS benutze, habe ich einfach neu gestartet und habe in die letzte Generation gebootet und das ging dann einfach wieder. Weil ja quasi der Zustand von dem System von vorher, den hatte ich ja einfach noch da.
Ja.
Konnte ich da rein. Kannst du mal bitte aufhören, hier zu gehen, wenn ich über NixOS erzähle? Was soll denn das? Das ist ja unerhört.
Unerhört ist das ja. Das ist
Holger, es schalten gerade 16.000 Hörer ein, nur um diesen einen Blog zu hören. Und du gehst da voll rein. Was ist eigentlich los mit dir?
Ja. NixOS, Beste.
Ja, insofern wäre jetzt mein Vorschlag, dass wir dir NixOS mal aufsetzen, weil da passiert sowas dann nicht mit.
Das stimmt, ja. Das hatte ich auch schon drüber nachgedacht.
Ja, dann lass uns das doch machen. Wann sollen wir das machen? Ja. Sollen wir das machen, wenn wir in Berlin sind vielleicht? Nee, das geht ja nicht. Du hast ja keinen Laptop. Ich komme dann einfach mal bei dir vorbei.
Ja, also dann kannst du die kanonische Bedeutung von ja, lass das mal machen, ist klar.
Nee, das ist, für mich heißt das ja, machen wir.
Nee, das heißt bei mir, machen wir auf gar keinen Fall.
Warum denn nicht?
Nee, also ja, das ist für das am Thema vorbei. Ich denke, ich werde Ubuntu mal einen Besuch abstatten.
Okay, dann machst du erst noch jetzt ein halbes Jahr Ubuntu und dann machen wir NixOS. Ja, okay.
Ja,
wenn du mir gehen willst, dann mach. Ist okay, mach.
Ich denke mal, das wird's. Aber ich weiß
es nicht. Wir sprechen in einem halben Jahr.
Ich weiß es aber nicht. Man weiß es ja nicht. Hast du denn was gespielt?
Nein. Das kann ich kurz machen. Nein, ich habe nichts gespielt. Ich glaube, von dem Skyforce hatte ich letztes Mal schon erzählt und seitdem hat sich nichts bei mir ergeben.
Ja, ich bin weiter noch an Silksong dran. Da mache ich gut Progress. Ich verliere zwar ständig irgendwie Progress und Währung, aber das ist mir jetzt egal. Ich komme gut vorwärts. Bin da gerade in den Sense auf Karak. Da ist gerade, das ist gerade fies. Das ist gerade fies.
Da wird richtig gekloppe oder was?
Ja, nee, das ist so ein fieser, Plattformteil, wo die Plattformen alle mal so weggehen und so weiter. Nee, aber es ist trotzdem.
Und die Hornet, die hat ja auch, als wenn man das Standard-Equipment hat, hat die ja so einen schrägen Dash, ne?
Das ja, den habe ich ja schon lange nicht mehr. Ich habe ja ein anderes Crest.
Du hast wahrscheinlich das von dem Knight, oder? Es gibt doch so ein Crest, das dann dieser Runtersprung genauso ist wie beim
Hollow
Knight.
Ne? Das ist ungefähr
ist ja gar nicht der Hollow Knight, wie beim beim Night einfach nur.
Beim Night, genau, ja. Nee, und ich bin ein bisschen hyped auf Mina the Hollower.
Sagt mir nix.
Das ist so ein Zelda-like, eine Mischung aus Zelda und Dark Souls in 8-Bit-Optik. Oh, okay. Das wird ja gerade gehypt, wie blöde.
8-Bit-Optik ist, ich bin ja nicht so ein 8-Bit-Optik-Fan, muss ich sagen. Ich bin ja eher so ein 16-Bit-Optik-Fan.
Das ist aber, ich glaube, das könnte, also das ist ein ganz anderes Genre.
Also kurz, 8-Bit-Optik ist ja so ein bisschen Atari-mäßig, also sehr blockmäßig und sehr nicht so schön.
Ja, aber es ist, ich muss dem Ding mal, ich habe schon mal eine Demo gespielt, die fand ich ganz geil. Aber da soll wohl deutlich mehr hinter sein, als man so denkt.
Und jetzt muss ich noch mal einmal kurz gucken, ob das, was ich jetzt gesagt habe, 16-Bit-Optik tatsächlich das ist, was ich meine, weil der NES, der SNES, der hatte nämlich, glaube ich, 16-Bit-Optik oder hatte 16-Bit-Controller, Mikroprozessor. Und das sieht dann schon deutlich hübscher aus, finde ich.
Warte mal, ich musste mal kurz hier, ich paste das mal kurz in unser gemeinsames Dokument. Mhm. Da, genau.
Ja.
Das ist so, wenn du da mal runterscrollst, das ist so das. Das ist so.
Ja, okay. Das sieht ja gar nicht so scheiße aus. Das sieht ja dann sogar noch einigermaßen. Vielleicht habe ich auch Unsinn erzählt und.
Ja, weiß ich nicht. Ja, gut, was immer. Ich finde, das ist schon 8-bittig irgendwie.
Also, das ist schon eher NES als SNES, ne?
Würde ich sagen. Ja, aber das halt trotzdem mit 120 Frames wohl. Das ist dann.
Ja, 120 Frames ist Standard, sonst
kommt
gar nicht erst an.
Ja klar. Nee, da hätte ich mal Bock drauf. Wenn das irgendwer von euch schon gespielt hat, sagt mal an, ist das was man spielen
soll? Ist das denn schon raus?
Ja, ist schon raus, ja.
Ach so, okay.
Ja. Gut. Ja.
Jo. Was trinken wir denn?
Ich trinke. Ich war ja im schönen Holland und dann war ich beim Volkinger Brew, das hier. Okay. Und da war ich.
Erinnert mich ein bisschen an die die schwarze Rose. Rote
Rose. Ja, das ist so ein Hopfen da drauf. Und da trinke ich, da habe ich mir 2 Biere mitgenommen. Und heute habe ich mich dafür das Fruits of Wisdom entschieden. Das ist ein Sour IPA mit Mango und Peach. Mhm. Und das ist halt ein IPA, was sehr sauer ist. Und das mache ich jetzt mal. Ah, da muss ich jetzt noch zu erzählen. Da hat die Tante in dem Laden meinte natürlich, nee, klar, du musst das IPA aber immer so auf dem Kopf musst du das tragen, weil sonst der Hopfen sich nicht richtig gut verteilt und muss es die ganze Zeit noch kühlen. Ich glaube, die hat mich verarscht. Aber ja. Ich lass es mal aus der Dose.
Lass das mal raus aus der Dose.
Und wir gucken uns mal das Bild an. Es ist hazy.
Es sieht gut aus.
Es ist hazy.
Und, ich habe auch was mit einem Hopfendolden drauf. Ich zeige das mal kurz in die Kamera.
Oh, ja.
Es ist leider nicht so mega kreativ. Ich habe hier noch ein Stauderbierchen von meiner Geburtstagsparty über. Das würde ich jetzt gleich mal aufmachen. Ich wollte, als ich auf dem Weg zurück von Edinburgh war, auch noch Bier kaufen, weil ich ja eben sehr angetan war von der lokalen Bierszene. Allerdings war wir sind nur mit Handgepäck gereist. Das hieß, ich musste das ja dann quasi im Duty-Free-Bereich nach dem Security-Check kaufen.
Mhm.
Da hat es sich dann aber so dargestellt, dass die gefühlt 15 Meter Regal mit Whiskys hatten, aber ansonsten nichts.
Okay.
Also Whisky, Parfüm und Pralin, aber kein Bier irgendwie.
Okay.
Und insofern konnte ich da dann leider kein Bier mitnehmen. Sonst hätte ich heute sehr gerne einen Leith Juice getrunken. Aber das Bierchen, das wird auch schon runden.
Ja. Dann soll ich mal Prösterchen wollen.
Zum Wohl.
Ah, ich habe es ja frisch gezapft getrunken. Das ist wirklich so eine Mischung aus. Wenn du so ein IPA trinkst, dann biegt das so sauer ab. Richtig geil.
Soll ich mal ins Thema einleiten?
Ja, noch nicht ganz. Ich würde mich gerne noch mal für das Feedback bedanken. Also ich leite so halb ins Thema über. Wir haben
das wäre jetzt auch meine Brücke gewesen. Also von daher mach ruhig.
Achso, Entschuldigung. Nee, dann will ich dir nicht vorweggreifen. Punkt.
Ja, also was der Holger sagt, vielen Dank für die vielen Kommentare. Ich habe jetzt hauptsächlich die Kommentare auf Mastodon gesehen. Du hast ja das LinkedIn-Posting gemacht. Ich weiß nicht, ob da auch noch jemand reagiert hat.
Ein paar Likes gab es da.
Aber ja, LinkedIn ist halt eher so Serious Business, ne? Da wird nicht über so
sowas
wie AutoWirtFM diskutiert. Anyway, da haben wir auf jeden Fall uns sehr drüber gefreut und meine Überleitung wäre jetzt gewesen, dass es da ja auch die Nachfrage gab, wie wir denn mit dem Merchen auf GitHub umgehen. Ich weiß nicht, ob du dich dazu äußern möchtest, ob du deine Meinung zu hast.
Ja,
es
ja.
Könnte sein, es könnte sein, dass hier gleich Emotionen übersprudeln, deshalb lasse ich jetzt erstmal den Holger reden.
Also, ich habe ja auch in dem Thread ging es ja um, wie mergen wir denn bei GitHub? Wir haben ja die Möglichkeit, wir können das einfach so mergen, wir können einen Squash-Merge machen, wir können also was ist das dann mit Merge-Commit und alle Änderungen in einen Commit zusammenfassen.
Genau, das ist ja der Squash-Merge. Der Merge-Commit ist ja, dass quasi die Historie bestehen bleibt, aber quasi separat von der Haupthistorie ist und dann in einem Commit der Merge stattfindet, der dann halt auf der Hauptlinie landet. Und dann gibt es ja noch den Rebase-Merge,
genau,
wo die Commits einfach genommen werden und einfach ganz oben auf den Main-Branch draufgepackt werden und es jetzt keine Merge-Sache irgendwie gibt.
Also, habe ich da eine Meinung zu? Du willst das Thema direkt kapern, wollt? Ich glaube, das ist, weil damit haben wir
Ich finde, es wurde jetzt gefragt, dann sollten wir uns auch dazu äußern.
Von na gut, okay. Ich bin bis vor einiger Zeit bin ich gar kein Freund von Rebase, weil ich Rebase ich mag nicht, wie also das Tooling rund um Konflikte auflösen beim Rebasen finde ich zu clunky.
Ja.
Der Vorteil, dass ich da eine schönere Historie habe, ist für mich, da haben wir, glaube ich, am letzten Mal schon mal drüber gesprochen, ich war noch in keinem Kontext unterwegs, wo das wirklich für mich ein Vorteil gewesen wäre.
Ja, aber der Rebase-Merge auf GitHub, der würde ja für dich automatisch den Rebase machen, wenn es keine Konflikte gibt.
Das ist richtig, klar. Ja, das ist, ich glaube, da gibt es aber noch, der hängt noch an irgendwelchen Prerequisites dran. Der ist noch, da sind noch, ich weiß es jetzt nicht mehr, das weißt du jetzt. Was man
also ich weiß über den Rebase-Merge, dass er automatisch deine Commits rebase, sofern es keine Konflikte gibt. Und ansonsten sagt er halt, es gibt Konflikte, die müssen erst resolved werden. Mhm. Und mein Kritikpunkt am Rebase-Merge ist allerdings, dass er, dass es kein Commit-Signing gibt. Das heißt, die Commits, die dann auf Main landen, sind alle unverified. Und das ist eigentlich der Grund, weshalb ich das tendenziell eigentlich nicht benutze.
Mhm.
Weil ich das lieber habe, wenn meine Commits verified sind.
Ich kann es aber nicht immer auswählen, oder? Das ist, also jetzt.
Was meinst du?
Ich kann den Rebase-Merge nicht immer auswählen.
Also in meinem. Ja, das ist eine Konfiguration im Repo quasi. Du kannst in den Settings sagen, welche Arten von Merges du erlauben möchtest.
Ist das so, okay? Ich dachte, das hängt noch irgendwie damit dran, dass das irgendwie über Bande konfiguriert wird, dass das an irgendwelchen Branch-Rules noch hängt.
Kann sein, aber also du kannst grundsätzlich erstmal sagen, welche welche Merge-Settings du hast, also ob jetzt ein Rebase-Merge erlaubt ist oder nicht. Es kann sein, dass es noch bestimmte, zum Beispiel, wenn du Require-Signed-Commits hast, dann kannst du keinen Rebase-Merge machen, weil er dann sagt, das ist sogar jetzt, ich sag mal neu, das haben sie jetzt irgendwie neu gemacht, habe ich letztens zum ersten Mal gesehen. Weil wenn du halt die Branch-Rule hast, dass du Signed Commits haben willst, dann weiß GitHub halt, dass die Commits nicht gesigned sind, wenn es rebased wird. Mhm. Und dementsprechend sagt er dann, das geht nicht, wenn der Main-Branch halt Signed Commits haben will.
Ja. Also wenn du mich so fragst, also, ja.
Nee, sag.
Ich glaube, im Zweifelsfall bin ich sogar dafür, einen Merge-Commit zu machen, weil dann mein Git-Blame schöner funktioniert. Ich kann leichter herausfinden, wer an dieser Codezeile welche Änderung durchgeführt hat und warum.
Okay, aber das hättest du ja beim Rebase auch, weil die einzelnen Änderungen ja auch
das halt richtig, genau, da sind. Richtig, genau. Aber da ich ja dem Rebase bis vor einer gewisser Zeit eher negativ gegenüber eingestellt war, genau.
Okay.
Stimmt, aber das spricht dann eher gegen das Squashen.
Genau, der Squash-Merge fügt ja alle Commits in einen zusammen und setzt dann den zusammengefügten Commit an den Anfang, also quasi oben auf den Head. Was mich da sehr verwirrt ist, dass der Squash-Merge ist ja quasi auch das Schreiben eines neuen Commits und den kann GitHub aber irgendwie als verified machen. das ist was ich bis heute nicht ganz verstehe, warum beim Rebase-Merge die Commits nicht verified sind, aber bei einem Squash-Merge schon. Mhm. Shoutout an die ganzen Profis da draußen, die uns schon nach der letzten Folge da mit ihren Git-Fähigkeiten geholfen haben. Wenn einer weiß, woran das liegt, das würde mich echt interessieren, warum das nicht geht. Genau, also es gibt da noch den Squash-Merch und eben den Merch mit Merch-Commit. Ich muss gestehen, Merch mit Merch-Commit mache ich fast gar nicht mehr. Ich mache eigentlich fast nur noch Squash-Merch, ehrlich gesagt.
Okay.
Also ich versuche meine Commits oder meine PRs so klein zu machen, dass sie auch, also ich teile das natürlich auf in einzelne Commits, wenn es Sinn macht, aber versuche immer nur so wenig in einen PR reinzunehmen, dass man das auch noch so zusammenfassen kann im Endeffekt und es trotzdem noch für sich irgendwie Sinn ergibt. Und wenn ich die Historie preserven will, was selten vorkommt, dann mache ich manchmal einen manuellen Rebase-Merge, also rebase quasi im Terminal, pushe nochmal auf den Branch und mache dann einen Merge mit Fast Forward und pushe dann den Main Branch. Dann wird der PR auf GitHub ja auch als merged angezeigt, wenn man ihn vorher nochmal auf denselben Stand gepusht hat quasi. Dann habe ich nämlich das Beste aus beiden Welten. Dann habe ich quasi den Rebase-Merge, aber mit Signed Commits. Das mache ich immer dann, wenn da wirklich irgendwie so ein Commit drin ist, der nicht so zu dem Rest so richtig passt, den ich aber irgendwie mit da reingemacht habe, warum auch immer. Und den Merge mit, also Merge mit Merge-Commit, weiß ich gar nicht, wann ich das noch mache, ehrlich gesagt. Mache ich wirklich eigentlich fast gar nicht mehr. Weil man ja halt die Sache mit der sehr verschachtelten Historie dadurch bekommt. Wenn viele Leute halt daran arbeiten und viele Merges, dann hast du sehr viele, wenn du dann dir den Commit-Graph anguckst, dann ist der so mega groß und überall gehen irgendwelche Branch-Linien lang und so, deshalb.
Wie oft machst du das?
Was denn?
Dir den Commit-Graphen angucken.
Ich habe dafür ein Git-Alias, ehrlich gesagt, um mir den Graph auch anzeigen zu lassen auf meinem Terminal.
Und welches Problem löst du damit?
Dass ich sehe, wie, wann, wo, was irgendwie abgezweigt und wieder zurückgemerged wurde.
Ach so.
Okay. Ja, das tut mir leid. Das sind Dinge, die ich mache. Keine Ahnung.
Ja, ja, verstehe. Ja, ja, ich kann mir auch schon vorstellen, dass jetzt das ist, die Leute, ja klar macht man das. Nee, das habe ich bisher noch nicht so richtig gebraucht. Aber vielleicht würde das ja neue Weiten eröffnen. Man weiß es nicht.
Ja. Also sollen wir das jetzt so abschließen oder sollen wir das nochmal ein bisschen weiter diskutieren? Ich habe noch so ein paar Gedanken dazu.
Ich habe keine Gedanken mehr dazu, muss ich sagen. Ich fand das jetzt.
Gut, dann fange ich mal an mit meinen Gedanken.
Was?
Ich glaube, was halt für mich ein wichtiger, also es gibt zwei, glaube ich, wichtige Aspekte bei Git-Historie für mich. Der eine ist halt das Blamen und das Zurückschauen, warum sind Dinge so und so irgendwie gemacht worden. Da ist natürlich gut, wenn die Änderungen kleiner sind, das heißt, ein Rebase-Merge oder ein Merge mit Merge-Commit ist da tendenziell besser als ein Squash-Merge, weil ein Squash-Merge im Zweifel mehrere Change-Sets zusammenfasst und das resultierende Change-Set größer wird. Das andere ist allerdings das Reverten von Dingen. Das heißt, wenn irgendwas kaputt gegangen ist und man möchte das wieder rückgängig machen, gibt es ja den Git-Revert-Befehl, der ja quasi Commit-IDs nimmt und dann genau invers quasi einen Commit macht. Und das ist was ich schon häufiger benutze, wenn irgendwas kaputt geht oder so und ich das halt erst merke, nachdem es irgendwie deployed wurde oder so, dass ich dann halt wirklich den Revert-Befehl mache, damit ich wirklich diese Änderung einfach komplett zurücknehme. Und das geht natürlich besser, wenn ich, angenommen, ich hätte jetzt ein PR, da sind mehrere Commits, also mehrere Changes drauf, die zusammengenommen etwas kaputt machen und ich mache dann einen Rebase-Merge, dann habe ich ja 5 Commits nacheinander auf den Main Branch gepackt und müsste die jetzt alle auch in der umgekehrten Reihenfolge reverten. Wohingegen, wenn ich jetzt einen Squash-Merge mache, ich nur diesen einen gesquashten Commit zurücksetzen muss. Das wäre jetzt ein Argument für Squash-Merge, meiner Meinung nach.
Das stimmt, ja.
Ja. Ist das also, nicht eine Diskussion, die sich lohnt, weiterzuführen, Holger?
Ja, der Revert, ja. Ja. Nee, aber habe ich jetzt auch länger nicht mehr. Ich verstehe das Problem. Ich hatte es länger nicht mehr.
Ich habe erst heute einen Git Revert gemacht. Schön, dass du hier eine Brücke zu NixOS wieder schlägst. Weil ich habe natürlich, nachdem meine Config kaputt war und ich in die alte Generation gebootet habe, in meinem NixOS Config-Repo den Commit, der das geupdatet hat, wieder rückgängig gemacht, also reverted quasi, damit es halt wieder funktioniert. Also, ich meine, es funktionierte ja eh, aber ich wollte halt natürlich auch das Config-Repo wieder auf einem Stand haben, welches funktioniert.
Mhm.
Gut, ich glaube, damit haben wir das jetzt zu Genüge abgearbeitet, dieses Thema. Heute geht es ja um irgendwas mit KI. Das hat der Holger ja letztes Mal angekündigt. Letztes Mal haben wir halt die harten Themen gehabt, da haben wir richtig uns abgearbeitet und heute machen wir halt irgendwas mit KI. Also insofern, genau.
Ja,
übergebe ich jetzt mal an dich.
Hier, Git Push Force with Lease, lass mal kurz fallen. Das, ich kann es eh nicht genau erklären, von daher, egal. Irgendwas mit KI. Nee, beim letzten Mal haben wir über Code-Reviews gesprochen. Wir haben über manuelle Code-Reviews gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, naja, wie können wir uns die Code-Reviews einfacher machen? Vor allem mit Kommentaren, vor allem vielleicht ein wenig auch mit Commits. Ein Gedanke, der da für mich relativ nah liegt, ist, die Art und Weise, wie ich PRs reviewe, hat sich in der letzten Zeit, und das ist noch gar nicht so eine lange Zeit, doch geändert.
Aha.
Also ich gucke noch durch Reviews von Hand. Nicht bei jedem, auf jeden Fall unterstützt von KI. Also ich sag so einem Claude, Gib mir deine Meinung dazu.
Ja. Und
das mache ich auch. Das ist das Erste, was ich tue, wenn jemand anders mir einen PR gibt. Ich lasse da erstmal die KI drüber gucken, bevor ich drüber gucke. Und sei es auch erstmal, gib mir eine Zusammenfassung.
Du hast komplett aufgegeben, mit anderen Worten.
Ja. genau, das war mein, das waren meine Worte. Und das Ding ist, dass es mir da, dass ich da gar nicht ganz alleine stehe. Ich bewege mich da, wie das bei mir so üblich ist. Ich bewege mich so wie die Schweiz irgendwo in der Mitte.
Ach so, okay.
Ja. Und wir hatten mal über zwei Blogposts diskutiert, die jetzt auch schon im KI-Wesen ein bisschen älter sind. Der eine behauptet, was die KI produziert, ist Compiler-Output und den guckst du dir auch nicht an. Und das war der eine, was sagt der andere?
Da habe ich direkt einen Hot-Tag zu.
Und das andere war, es wird sich alles Claim Richtung Lights-Out-Code-Basis bewegen. Lights-Out-Code-Basis heißt, dich interessiert der Code nicht mehr. Dich interessiert immer noch, dass der funktioniert.
Und das sind ja jetzt, fällt mir jetzt gerade so ein, vielleicht hätten wir da noch mal ein paar Gegenpositions-Blogposts zu raussuchen sollen. Das sind ja jetzt quasi zwei Blogposts, die in eine ähnliche Richtung gehen oder in ein ähnliches Horn blasen.
Ich denke schon, dass wir auch mit Hilfe von diesen beiden Blogposts, weil ich ganz da bin ich auch nicht, möglicherweise gefühlt bist du auch ein bisschen weiter weg davon.
Heißt so und so bei mir.
Gut, okay, bei mir auch so und so. Es ist, heißt nur, ich reviewe PRs anders als noch vor einem Jahr.
Mhm.
Und das liegt zum einen dran, die Tool-Unterstützung, Tools werden besser.
Darf ich einmal kurz einhaken? Sorry, aber kannst du einmal erklären, wie genau das Review dann bei dir abläuft? Also welche Tools, wo machst du das? Machst du das im Terminal, in der IDE?
Lass mich kurz einen Einsatz zu Ende machen. Und zum anderen, werden, zumindest im aktuellen Kontext, wo ich unterwegs bin, die PRs auch größer. Dadurch, dass man jetzt mit Tool-Unterstützung größere Blöcke eben in ähnlicher Geschwindigkeit bearbeiten kann.
Aha.
Punkt. Genau. Das war. So, und deine Frage war jetzt?
Wie du genau das Review machst, also wie läuft das ab? Wo befindest du dich quasi? Bist du im Terminal? Bist du in deiner IDE? Bist du bei GitHub, wenn du den das KI-gestützt unterstützte Review durchführst?
Weil naja, erstmal
bin ich. Ich mache das nämlich noch gar nicht so wirklich irgendwie, habe ich den
Eindruck. Also erstmal bin ich. Gebe was zum Review und ich kriege was zum Review. Mhm. Also das erste, bevor ich jetzt, das hatten wir gestern schon drüber gesprochen, dass bevor ich etwas.
Gestern, ja. Fühlt sich an, als ob es gestern gewesen wäre.
Das hatten wir gestern, ja. bevor ich irgendwas zum Review gebe, lasse ich auch erst einen Agenten drüber schauen und sage, ich review mir das Ganze mal. Mhm. Und gib mal deine Meinung. Das muss jetzt nicht, ich muss da nicht alles von annehmen, aber ich habe zumindest mal ein paar Ideen.
Ja.
Und da sind ein paar Sachen gut, ein paar Sachen nicht so gut.
Also quasi ein KI-gestütztes Self-Review.
Genau. Ja, das ist so das Erste, was ich tue. Mhm.
Also, du hast ja den Code mit KI geschrieben vorher schon oder unterstützt geschrieben?
In letzter Zeit habe ich den sogar, ich war jetzt in den letzten paar Wochen aus Gründen im neuen Team und da habe ich den Code quasi komplett mit KI geschrieben.
Ja. Und dann ist der irgendwann fertig, dann pushst du den auf GitHub oder machst du erst das KI-gestützte Self-Review lokal?
Ich mache erst das KI-gestützte Self-Review lokal, dann pushe ich das meistens zu GitHub und guck mir das hatten wir beim gestern hatten wir das ja schon, in der letzten Folge. Ja. Dann gucke ich mir das da nochmal genauer an. Also ich guck mir, das ist auch. Möglicherweise bin ich da in einem anderen. Ob das die coolen Jungs so machen, weiß ich nicht. Ich gucke mir schon an, was die KI produziert. Ist das Code, den ich so haben wollen würde? Sind das Tests, die ich so haben wollen würde? Sind da Tests? Also da bin ich noch nicht in meinem, da wo ich in der Arbeit, wo ich bezahlt werde. Achte ich schon drauf, ist der Code, entspricht er dem, wie ich den geschrieben hätte? Mhm. Oder zumindest divergiert er da nicht wahnsinnig von?
Ja. Okay.
Genau. Wenn ich jetzt ein Stück Code zum Reviewen kriege, wie mache ich das? Es kommt darauf an, wie groß das Ding ist. Ich guck's mir erstmal, also ich guck mir erstmal das Resultat an. Das ist das Erste, was ich verlangen wollen würde. Kann ich durchklicken oder kann ich das Ergebnis irgendwie sehen? Also das sollte schon irgendwie end zu Ende sein, soweit so wie beim letzten Mal. Aber es wird vielleicht wichtiger. Ich gehe dann, wenn der noch einigermaßen handhabbar ist, gehe ich schon durch den Code durch und schaue mir den an, allerdings gröber, als ich das noch getan hätte vor einem Jahr vielleicht. Mhm. Weil die PRs vor einem Jahr hätte ich gesagt, das sind 30 Changes, nee, machen wir neu. Mhm. Oder mach das mal, stack das mal oder wie auch immer. Und dann lasse ich da bei mir lokal einen Agenten drüber laufen. Ich check das aus und lasse einen Agenten drüber laufen.
Ja. Punkt. Okay.
Genau.
Und die Kommentare am PR, die schreibst du aber dann selber.
So und so. Ich glaube, ich schreibe die, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, die Kommentare schreibe ich in der Tat noch selber. Warum mache ich das? Weiß ich nicht.
Okay.
Ja.
Bei mir ist es ehrlich gesagt sehr stark aufgeteilt. Ich arbeite ja im Moment in einem Kundenprojekt im Rahmen meiner Selbstständigkeit, wo sehr stark auf KI gesetzt wird, wo KI im Produkt selbst steckt. Also das Produkt greift auf KI zurück, um bestimmte Funktionalitäten zu implementieren. Und in der Entwicklung wird halt auch KI benutzt. Und mich erinnert das ehrlich gesagt alles so ein bisschen an diese Broken Window Fallacy. Ich weiß nicht, ob dich da noch dran erinnerst. Mhm. Die älteren Hörer werden das noch kennen aus diversen Softwarebüchern, wo man sagt, wenn in einer Codebase auf bestimmte Dinge einfach kein Wert mehr gelegt wird oder bestimmte Sachen nicht in Ordnung sind, bestimmte schlechte Patterns da sind, dann ist jeder so, bewegt sich jeder, der da neu dazukommt, so nach dem Motto, ja, ist ja eh schon alles kaputt, dann brauche ich mir auch keine Mühe mehr geben.
Das stimmt, ja.
Und genau das beobachte ich auch bei mir selber, bei KI. Ich sehe halt dieses Projekt, bei dem ich arbeite, ich sehe, alle arbeiten da mit KI, alle machen mega krasse PRs. Es gibt immer noch das Merch-Gate, dass das einer approven muss. Da wird gesagt, approve das mal bitte, damit ich das merchen kann. Man kriegt aber einfach einen PR, der 1.500 Zeilen hat, weil da mal eben jemand die KI hat, das alles machen lassen. Das heißt, ich scroll da nur drüber und also ich kann so einen riesigen PR nicht reviewen, ernsthaft. Das ist nochmal eine Seitendiskussion. Es ist ja auch tatsächlich so, selbst wenn man handgeschriebene Code-Changes PRs reviewt, wenn man einen 50-Zeilen-PR hat, dann schreibt man einfach an jede Scheiß-Methode irgendwas dran. So, die könnte ja nochmal anders benannt sein und können wir hier vielleicht ein Interface extracten und so ein Scheiß, weißt du? Und wenn der PR ein bisschen größer ist, aber immer noch, okay, sagen wir mal 200 Zeilen, dann schreibt man nur, ja, looks good to me, ciao, weil es dann halt so viel irgendwie wird, dass man nicht mehr so im Klein-Klein unterwegs ist.
Ja.
Und bei den KI-generierten PRs ist es halt einfach so, das ist halt irgendwie, also es ist einfach, derjenige, der es geschrieben hat, hat es ja nicht von Hand geschrieben. Und ich soll mich dann aber hinsetzen und das halt quasi alles durchgucken. Das ist so, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich da so Hemmungen. Und ich denke mir dann so, ja, der ganze Code ist ja einfach KI geschrieben in dem Projekt. Und dann denke ich mir so, ja gut, dann kriege ich halt eine Anforderung rein. Und es wird halt erwartet, dass Leute das benutzen, dass Leute Tokens verwenden und keine Ahnung was. Dann sage ich halt dem KI-Modell, mach. Und guide das so ein bisschen, guck so ein bisschen, was der macht und sag mal, ja, so nicht, mach's lieber so und keine Ahnung, können wir es vielleicht irgendwie anders machen. Und macht dann den PR fertig, sagt dem Ding, schickt den PR ab mit GitHub CLI. Das ist eigentlich relativ praktisch, wenn man GitHub CLI installiert hat, dann kann man halt Claude sagen, mach Dinge mit GitHub. Der kann ja dann auch Dinge suchen, der kann auf private Repos zugreifen und so. Das ist dann schon so ein bisschen so eine Claude Superpower.
Ja.
Genau, das ist so der eine Teil meiner Arbeit. Der andere Teil meiner Arbeit ist Herzensprojekt, an dem ich arbeite, worüber wir vielleicht auch irgendwann nochmal sprechen können, das sich Testlens nennt. Können wir vielleicht einen Link in die Shownotes packen. Da arbeite ich halt mit zwei Freunden dran. Und wir benutzen bei der Programmierung KI nur in dem Sinne, dass wir halt webbasierte KI benutzen, um Fragen zu stellen, wenn wir irgendwie eine neue API haben oder so, irgendwie nicht so richtig wissen, wie wir an irgendwas rangehen sollen, dann sagen wir schon mal bei Claude.ai, wie macht man denn das? Und den Rest schreiben wir halt von Hand. Und dann ist es auch was ganz anderes, das zu reviewen, weil man weiß halt, ey, er hat sich hingesetzt und hat es halt hinprogrammiert, dann setze ich mich jetzt auch hin und nehme mir die Zeit und gucke mir das gescheit an. Und ich muss sagen, die zwei Tage, die ich im Kundenprojekt bin, die machen mir Bock. Aber ich habe auch nach zwei Tagen genug davon. Ich hätte keinen Bock, das Vollzeit nur diesen AI-Workflow zu machen. Und die drei Tage, die ich dann halt an Testlens arbeite, sind dann immer so ein bisschen so gut für meine Seele oder für meinen Developer, weiß ich nicht was. Weil ich ja auch schon oft erzählt habe, ich programmiere halt gerne. Ich habe halt Bock, mir NeoVim zu konfigurieren und die ganzen Shortcuts zu lernen. Ich habe Bock, mir eine Split-Tastatur zu holen und zu lernen, wie man mit der möglichst schnell schreibt. Das ist vielleicht jetzt alles nicht mehr zeitgemäß und ist auch irgendwie komplett sinnlos heutzutage, aber es ist halt irgendwie das, was mir Spaß macht. Und deshalb programmiere ich da so. Aber ich glaube, ich habe die Frage mit den Reviews jetzt gar nicht beantwortet.
Ja, nee, ich versuche gerade parallel die Fäden, die du aufgemacht hast, aufzuschreiben.
Vielleicht müssen wir mal so mit Aufzeigen machen. Man darf dann immer aufzeigen und dann den anderen bremsen.
Vielleicht, okay.
Übrigens, ich hatte ja gar keine Punkte für diese Folge, wollte ich nur mal sagen. Ich hatte nichts. Ich wusste eigentlich gar nicht, was ich dazu erzählen soll.
Damit habe ich gerechnet. Ich lese dich wie ein Buch. Also, der Punkt Wertschätzung. Wenn jemand, also du unterscheidest das, und das finde ich einen ganz interessanten Punkt, da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Wenn du weißt, dass jemand von Hand das Ding in die Tastatur geblutet hat, findest du das mehr wert, darüber zu schauen, als wenn es nur von der KI quasi als, da kommen wir zu dem Blogpost, als Compiler-Output produziert wurde?
Richtig.
Das finde ich einen interessanten Punkt. Ich glaube, das sehe ich ähnlich. Also das ist
Ja, aber das Kuriose ist ja, dass ja alle Leute behaupten, die KI generiert ja nur den Code, aber wir haben ja noch die Human Gatekeepers, die das quasi dann reviewen und prüfen und sicherstellen, dass es korrekt ist. Ich merke aber bei mir, dass ich quasi unbewusst genau das Gegenteil davon mache, von dem, was ich eigentlich machen müsste. Mhm. Was einfach auch was mit der Menge zu tun hat, die erzeugt wird. Punkt.
Ich stelle auch fest, ich verweise hier auf eine Folge Increased Cycle Time.
Was ist denn Increased Cycle Time?
Increased Cycle Time ist der Jobrad Development Podcast. Hallo, liebes Internet. Nee, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal von erzählt. Das ist ein
Podcast. Das ist der sehr gute Jobrad-Podcast.
Das ist ein Podcast, den ich bei Jobrad mache, mit dem lieben Kollegen Urs. Und da hatten wir mal eine Folge über KI und Erschöpfung. Da ging es etwas anderer Aufhänger, aber im Kern das Gleiche. Der Urs hat mir in der Folge davon erzählt, dass er 5 Agenten gleichzeitig aufhat und am Ende des Tages gar nicht mehr weiß, wo der Kopf hängt, weil er ganz viele Scopes offen hat, weil er ganz viele, Context Switches hat. Und das ist ja so ähnlich. Also das ist, ich kann das mittlerweile, zu dem Zeitpunkt konnte ich das noch gar nicht so ganz nachvollziehen. Mittlerweile kann ich das nachvollziehen, obwohl ich das auch versuche, die Context Switches zu gering zu halten, weil Context Switches sind dann Context Switches. Aber es macht mir mehr Spaß, selber zu coden. Da bin ich immer noch dabei. Gleichzeitig habe ich, um da vielleicht ein halbes anderes Thema aufzumachen, ich habe meinen Japanischkurs, da bin ich hingegangen und bin mal in das Experiment Lights Out Codebase reingegangen. Aha. Und wollte als Lernunterstützung eine Art Vokabeltrainer bauen oder so. Da gibt's ja dieses, wir sind da gerade dabei, Hiragana zu machen, diese eins der drei oder vier Schriftsysteme im Japanischen. Und das wollte ich mir ein bisschen einfacher machen und ich wollte das, was ich jetzt im Zug schön machen kann. Und das habe ich mir ja Lights Out mäßig generiert und die Zahlen ähnliche App. Und da war für mich dann die Challenge, du guckst nicht in den Code rein. Das klappt nur so halb. Mhm. Aber das sind Apps, die ich verwende. Das sind Apps, die Leute bei mir im Kurs verwenden. Und Punkt. Das klappt. Ja. Macht mir die Entwicklung Spaß? Nein. Hilft es mir beim Lernen? Also sind die sinnvoll für mich, die App? Auf jeden Fall.
Und aber lernen im Sinne von Japanisch lernen, nicht lernen von der Sprache, die du da programmierst. Ich weiß jetzt nicht,
Japanisch lernen. Japanisch lernen.
Genau, okay, also es ist jetzt nicht, das hilft dir jetzt nicht irgendwie React Native zu lernen.
Nein. Oder was soll man oder was? Nein. Ich glaube, das ist React. Das ist so entstanden, dass ich in einem Claude, wie du das beschrieben hast, im Claude Web Interface, baue mir mal irgendwie so ein Lerninterface. Da hat er mir automatisch was mit JSX gebaut. Und dann bin ich da relativ, innerhalb von einer halben Stunde war ich dann plötzlich bei einer deployten React-App. Aber ja. Es ist mir fast egal, ob das jetzt React ist oder nicht. Da lerne ich jetzt nichts. Ich werde irgendwann mal da hingehen und das Ding mal so ein bisschen polieren, weil mich das schon stört, wie das aussieht. Einfach, weil das Ding halt noch nicht so groß ist. Mhm.
Sind wir da jetzt beim Thema Lights Out Codebase?
Nee, ich wollte so einen Bogen schaffen. Es macht es mir, es sind ja zwei Sachen, die mir, oder mindestens zwei Sachen, die mir Spaß machen können. Das Coden selber.
Ja.
Und das Problem lösen. Mhm. Und also quasi, das Problem, weswegen ich das eigentlich tue, lösen. In dem Fall vielleicht ein Kundenproblem lösen oder jetzt, was weiß ich, ein Feature bauen und das möglichst schnell und schön und toll machen. Und in dem Fall halt dieses mein Lernproblem oder mich dazu unterstützen. Das macht schon Spaß, das zügig zu haben und eine Idee im Kopf zu haben und die schnell umzusetzen. Und jetzt, das ist ein sehr begrenzter Use Case. Also
ja, das hört sich so ein bisschen an wie AI fürs Prototyping, ehrlich gesagt, was du da gerade
erzählst. Ja, was heißt Prototyping? Ja, kann sein, aber das Ding ist halt, ich verwende es und es verwenden noch andere Leute. Von daher ist es halt etwas mehr als Prototyping.
Mhm. Okay.
Und Und ich habe selber jetzt für mich das Risiko oder die Challenge, trägt das soweit? Ja. Und ist das denn, wie wichtig ist das, dass ich da jede Zeile kenne? Wenn die Lernergebnisse richtig sind?
Also offen gestanden, ich bin ja sehr vergesslich. Das heißt, selbst wenn ich mal irgendwann jede Zeile kannte, dann habe ich sie auch relativ schnell wieder vergessen. Mhm. Also wir reden jetzt über Lights-Out Codebases, richtig?
Ich wäre jetzt erstmal beim, ja, wir können auch Richtung Lights-Out Codebases da abbiegen. Das ist vielleicht auch ein guter Punkt. Ja. Mir geht es nur darum, wie sehr macht mir das Spaß? Du hast gerade den Punkt aufgemacht, der Punkt macht mir nicht so viel Spaß. Mhm. Das andere macht mir mehr Spaß. Das sehe ich auch, wenn ich bei mir auf der Arbeit unterwegs bin. Weil da hast du ja da ist nicht jedes Feature so geil, dass du das sofort irgendwie bei LinkedIn posten kannst. Mhm. Und das ist vielleicht nur ein kleiner Button oder irgendwas. Und wenn da jetzt das Machen keinen Spaß macht, oder das heißt also weniger befriedigend ist, wie das halt, das Ding von Hand zu bauen, und auch das Lösen des Problems jetzt auch jetzt gar nicht so geil ist, wo kommt dann diese Bestätigung her?
Ja, das ist ein guter Punkt, das ist eine gute Frage irgendwie. Also für mich ist es halt auch eher dieses Erschöpfungsthema, glaube ich, dass ich, also wir sind ja hier unter uns, kann ich ja mal erzählen. Ich habe halt in dem Kundenprojekt, von dem ich gerade erzählt habe, im letzten Jahr 4 Tage in der Woche gearbeitet und habe halt Richtung Weihnachten hin gemerkt, dass es mir auch einfach nicht mehr gut geht, ehrlich gesagt. Dass ich wirklich, ich will jetzt nicht sagen, ausgebrannt bin oder so, aber dass ich wirklich erschöpft einfach bin von dieser Arbeitsweise. Und habe dann für mich auch entschieden, ich muss irgendwie was daran ändern. Ich kann das nicht eine ganze Woche, oder ich kann das nicht eine ganze Arbeitswoche jede Woche machen. Das ist einfach, schaffe ich nicht, ehrlich gesagt. Und habe deshalb halt bewusst dann die Stunden reduziert, um halt mehr Zeit halt eben an Testlens zu arbeiten. Obwohl Testlens im Endeffekt pro bono ist, das hat ja keine Kunden oder so, das ist ja noch ganz in einer ganz frühen Entstehungsphase. Wer sich dafür interessiert, kann auf unsere Webseite gehen und sich für die Beta anmelden. Kleiner Werbeblock.
Aber warum sollten die Leute das tun? Also was macht Testlens? Dann erzähl's da ganz kurz.
Okay, ich erzähl's ganz kurz. Testlens ist eine GitHub-App. Das bedeutet, ihr könnt das für euer Repository euch klicken, wenn ihr wisst, wo ihr das herbekommt, indem ihr auf testlens.app geht. Und wenn ihr das für das Repository aktiviert habt, dann postet Testlens
Wir warten kurz auf euch. Ihr müsst jetzt parallel, während ihr das Ding gehört, müsst auf testlens.app gehen. Ja. Wir warten kurz auf euch.
Testlens postet dann...
Ich warte auf euch. Der Benedikt wartet nicht auf euch. Okay, gut. Dann
Ich erzähle das, während der Holger wartet. Ja. Testlens postet einen informativen Kommentar, wenn ein CI-Lauf durchgeführt wird auf GitHub und dabei irgendwelche Test-Failures passieren. Dann gibt es halt einen Kommentar, der listet auf, welche Tests alle fehlgeschlagen sind und zeigt eben auch die Failure-Details, also zum Beispiel, welche Assertion fehlgeschlagen ist, weil man sonst normalerweise halt, wenn man jetzt eine relativ große CI-Pipeline hat, dann muss man erst in den CI-Job reingehen und muss dann in das Log gehen und muss dann im Log an die richtige Stelle scrollen, um rauszufinden, warum denn der jeweilige Test fehlgeschlagen ist. Und mit Testlens bekommt man das halt direkt im PR. Also unsere Idee war so ein bisschen, dieses Iterieren mit PRs, wenn man Testfailure hat, ein bisschen zu beschleunigen. Das ist ein Feature. Und ein anderes Feature ist, dass Testlens flaky Tests erkennen kann. Das heißt, wenn ein Test erst rot ist und dann grün ist, dann wird das in dem PR-Kommentar auch markiert, dass man halt weiß, okay, das ist was man sich vielleicht anschauen könnte. Und das ist das, was wir im Moment im Produkt haben. Und wir sind halt im Moment dabei, weitere Features einzubauen, die einem mit Flaky Test Management generell helfen. Aber ich glaube, wir haben schon mal so unter uns besprochen, dass wir da vielleicht mal eine kleine Folge zu machen. Ein kleines Special zum Thema Testlens, wo ich vielleicht ein bisschen mehr über die Geschichte erzählen kann und ein bisschen mehr auch über das Produkt erzählen kann.
Ja, das finde ich sehr cool.
Ja, Lustigerweise hat uns jemand dann erzählt, also nicht irgendjemand, sondern einer von den Hauptmaintainern von Apache Groovy, die das auch benutzen, hat gesagt, wir hatten dann Testnets hat einen Flaky Test reported und ich habe den wieder an Claude gegeben. Also er hat quasi den Output, also hat Claude im Endeffekt eine Referenz auf den von Testnets geposteten Kommentar gegeben und weil die Informationen dort halt so kondensiert aufbereitet waren, konnte Claude daraus schneller rausfinden, was das Problem ist und diesen Flaky Test fixen. Das war dann irgendwie eine ganz nette Success Story.
Ja, cool.
So, wie sind wir jetzt da hingekommen? Ich habe schon wieder vergessen, warum ich
da du hast erzählt, die ging es in deinem Kontext.
Ach so, genau. Deshalb habe ich dann entschieden, die Zeiten im Kundenprojekt zu reduzieren und die Zeiten bei Testlens zu erhöhen, weil ich bei Testlens eben auf eine andere Art und Weise arbeite, die mir besser tut, also mir besser gefällt und wo es mir besser mitgeht. Mhm. Und aber da denke ich natürlich drüber nach und hinterfrage mich selber, weil ich halt, ich meine, wir alle, ja, also ihr da draußen, ihr hört das gerade auch, weil ihr seht, oh, da wird über AI geredet. Vielleicht ist da ja das Geheimnis versteckt, wie man mit AI es besser machen kann, weil Confession, es weiß einfach niemand. Alle rennen diesem ganzen AI-Game hinterher, weil die ganzen AI-Firmen sagen, oh, ihr müsst alle AI machen. Wer kein AI macht, ist ein Versager und Tokens sind Profit und keine Ahnung was. Und wir versuchen alle uns irgendwie da irgendwie durchzuwuseln und es weiß ja einfach keiner, wie es richtig geht und ob es besser ist oder nicht, ob es produktiver ist oder nicht. Also es wird immer behauptet, man ist produktiver, aber es ist ja totaler Quatsch.
Jetzt machst du auch schon einen Riesenfass hier auf.
Ja, ich dachte mir, ich möchte jetzt hier nochmal die dicken Bretter bohren.
Ja, das okay. Weiß nicht. Ich glaube, das legen wir uns mal auf den Stack. Das ist ein bisschen. Nein, das ist ein relevantes Thema. Das ist nur, ich glaube, da machen wir. Das ist ein Riesenthema.
Ist ein Thema, auf jeden Fall.
Nein, also ist das ein Riesenthema und das geht ja weit über Code-Reviews drüber hinaus.
Genau. Also, habe ich das nicht beim letzten Mal schon erzählt mit diesem Posting von dem Chef von dem CEO, ich glaube von Linear, hatte ich das nicht irgendwie erzählt, dass ich da was aufgeschnappt hatte?
Ja.
Dass es irgendwie seltsam ist. Ich sage das einmal nochmal für die Leute, die das vielleicht beim letzten Mal, die letzte Folge nicht gehört haben. Es ist ja schon irgendwie seltsam, dass die ganzen AI-Labs alle behaupten, KI zu benutzen würde einen produktiver machen, aber trotzdem gehen halt die Revenues nicht. Also wenn KI uns 10-mal produktiver macht, dann müsste auch der Revenue von unseren Unternehmen 10-fach nach oben gehen. Aber es ist nicht das, was passiert. Also es ist irgendwie. Und dann gibt es natürlich auch diese anderen Stories mit, ich weiß nicht, war das Airbnb oder wie auch immer, die einfach ihr gesamtes KI-Budget schon nach 3 Monaten im Sinne von Tokens verbrannt hatten. So, also wenn man so viel Geld da reinballert, dann ist ja irgendwie auch die Frage und quasi das ganze Geld, das ganze Budget, was man dafür geplant hat, hat man schon irgendwie im März ausgegeben, dann ist die Frage, ist denn dieser Benefit, den man dadurch hat, ist der so viel wert? Also verdient man dadurch als Unternehmen so viel mehr Geld, dass es sich lohnt, so viel Geld in Tokens zu investieren? Und die Tokens sind ja auch noch total subventioniert. Das heißt, die werden ja nicht so billig bleiben. Die Preise gehen ja jetzt schon hoch.
Ich möchte kurz, ich hebe kurz die Hand und sage, wir derailen ein wenig. Ja, ich habe da auch Meinungen zu. Und ja.
Dann führ uns doch mal wieder zurück auf den Weg der Autowirt FM'schen Tugendhaftigkeit. Lights out Codebase, das wolltest du gerade drüber reden.
Ja, machen wir mal, weil wir sind bei Stunde 8. Wir haben jetzt noch 22 Minuten, wovon wir uns 20 Minuten in den Armen liegen werden.
Lass uns einmal kurz überlegen. Haben wir eigentlich unsere initiale Frage beantwortet? Die initiale Frage war ja irgendwas mit KI. Kann man die beantworten?
Die initiale Frage war, naja, ändern sich Code-Reviews im Zeitalter von KI? Und ich finde schon, dass Lights Out Codebases da eine Rolle spielen.
Also wir haben den Begriff ja jetzt so oft genannt, ohne das wirklich zu erklären. Vielleicht können wir noch mal einmal in 5 Sätzen zusammenfassen, was in diesem Lights Out Codebases
Also Lights Out Codebases ist lapidar gesagt, sind Codebases, wo dich der Code nicht interessiert.
Genau, also nur durch Promptes und alle Änderungen nur noch über einen AI-Agent machen.
Genau, ich habe ja gerade von meiner Hiragana-App erzählt, Da interessiert mich nicht, wie die, also das ist halb gelogen, aber ich möchte gerne, dass mich der Code nicht interessiert, sondern nur der Output. Mhm. Also ist nur die, ich prompte und das Ergebnis ist dann eine deployte schöne App, mhm. mit der ich lernen kann und meine MitschülerInnen können damit auch lernen. Genau. Und da gibt's jetzt die, ach so, warte mal, ich muss hier noch kurz hier, Code. Es sind so viele offene Fäden hier. Ja. Compiler-Output schreibe ich hier ganz kurz noch da dran. Ich weiß nicht, ob wir das jemals noch aufgreifen. Also, Lights Out Codebases. Es wird in diesem Blogpost behauptet, dass das die Zukunft ist. Und ich habe auch diesen Blogpost, und das ist jetzt nicht nur dieser Blogpost, sondern das steht in ganz, ganz vielen Blogposts drin, dass das, je nachdem, wie gefärbt und wie gekauft die Blogposts sind oder wie Vendor der Autor dieses Blogposts ist, wird behauptet, dass das der einzige Weg in die Zukunft ist. Das weiß ich noch nicht. Es ist aber ein Weg. Das heißt, dass du dahin gehst und sagst, mich interessiert der Code gar nicht mehr oder gar nicht mehr so, weil du deinem Agenten so gute Guardrails mitgegeben hast, dass das, was da rauskommt, okay genug ist. Mhm. So, und okay genug, dass das nicht nur lokal optimiert, also nicht nur, ach ja, das Diff sieht gut aus, sondern auch das Gesamt, also
die Architektur.
Die Gesamtarchitektur ist auch noch so okay, mhm. dass ich da, wenn ich da in 2 Minuten drauf gucke, dass ich das auch noch verstehe.
Ja.
Und wenn ich aber mit so einer Codebase arbeite, macht es ja wenig Sinn oder weniger Sinn, da jetzt wirklich jede Zeile zu reviewen, wenn der Output gut ist.
Ja. Und,
behandle
ich habe da gerade auch wieder sehr viele.
Du hast ja keine Gedanken. Du hast ja keine Gedanken.
Ich habe da Gedanken zu.
Und die mache ich das bei meiner Hiragana-App trotzdem? Ja, sicher. Einfach nur, weil ich das irgendwie, ich wurde so sozialisiert, das so zu tun. Mhm. Allerdings ist mein Hauptgate, funktioniert's, und also wenn ich vor der Wahl stehe, ich könnte jetzt die Zeit lieber ins Lernen stecken oder eine Stunde noch an dieser App rumdoktern.
Ja.
Dann will ich mich dazu zumindest zu zwingen, dass ich sage, nee, das ist okay so, ich kann jetzt weiterlernen. Mhm. Und die Behauptung ist, wenn ich Lights Out Codebases habe, dann brauche ich auch keine manuellen Reviews mehr, sondern das kann mir auch ein Agent übernehmen. Und das wird, je nachdem, auf welchem Spektrum du dich bewegst, vielleicht so kommen. Gibt Gründe auch dagegen, aber ja, Punkt. Lights Out Codebases.
Okay, ja.
Du hast Gedanken.
Möchtest du auf der Arbeit an einer Lights Out Codebase arbeiten? Mit mehreren Leuten, weil die Kiragawa-App.
Kiragawa. Das war Kiragawa, ja. Genau. Das war Kiragawa. Ja. Das war exakt das.
Da arbeitest du ja alleine dran. Das heißt, du bist der Einzige, der da mit AI Sachen drauf schüttet.
Ich habe das. Ich bin ja, hatte ich gerade schon erwähnt, jetzt aus Gründen in einem anderen Team. In einem Team, wo, ich glaube, so viel kann ich da erzählen, das arbeiten wir nicht an Kundenprojekten, sondern eher an interner Software für uns EntwicklerInnen da. Und da habe ich mal so ein bisschen geholfen und da habe ich mir irgendwie so ein Ding gegriffen. Und ja, turns out, die entwickeln seit geraumer Zeit so. Also die entwickeln nur noch agentisch. Ja. Ich weiß nicht, bis vor ein paar Wochen hatten wir Unlimited Tokens. Das lag auch an Anthropic. Das hat sich jetzt geändert in, ja, ist teurer geworden. Jetzt haben wir, glaube ich, $150 die Woche.
Okay, das ist ja so am Dienstagvormittag verbraucht.
Fun Fact, ich habe das die Woche, wo das eingetreten ist, habe ich das am Dienstagvormittag verbraucht, weil ich...
Ja, $150 ist ja nix, ganz ehrlich. Wenn du damit viel machst, dann ist das ja sofort weg.
Ja, du kannst, das ist dann auch vielleicht nochmal ein Thema für irgendwann anders. Model Management. Also welches Model verwende ich für was?
Ja, ganz ehrlich, das ist einfach alles so absurd, was da abgeht. Jetzt jetzt wird diese Kacke teurer, jetzt werden sich neue Systeme ausgedacht, wie ich diese Modelle, damit ich immer das richtige Modell aussuche, damit ich das richtige, die richtigen kosteneffektive Code-Generierung da haben kann, anstatt mich einfach hinzusetzen und den scheiß Code selber zu schreiben.
Ja, nein, worauf das hinauslaufen wird, sind lokale Modelle. Da wird das Ganze, also aus meiner Sicht geht da wenig Weg dran vorbei. Dass man entweder hast du die lokal bei dir laufen oder du hast firmenintern sowas. Das ist ja
da, also zu lokalen Modellen, da muss ich jetzt auch wieder sagen, da kenne ich mich leider sehr schlecht aus und finde es auch sehr schwer, da irgendwie einen Zugang zu finden, weil irgendwie jedes Laptop hat heute ein NPU. Hm. Es gibt überall gibt's diese NPUs, die können ja nichts irgendwie. Du kannst ja jetzt nicht auf deinem Laptop da irgendwie so ein, keine Ahnung, 60 Millionen, Trillionen, keine Ahnung, was Parametermodell deployen und da Dinge mitmachen. Da ist ich mich so ein bisschen frage, wofür sind eigentlich diese Kack-NPUs da? Was machen die überhaupt den ganzen Tag? Und dann frage ich mich so ein bisschen, also das Claude Opus 4.7 ist, glaube ich, ein Modell, das lässt du nicht auf dem Laptop laufen.
Und nein, das ist aber richtig, aber du kannst ja, also ich zumindest lokal habe ich jetzt ja bei mir, ich verwende jetzt, also das machen wir uns auf der Arbeit auch, OpenCode.
Ja.
Also gar nicht mehr die Anthropic CLI. Und OpenCode kannst du ja auch mit jedem beliebigen Modell verbinden, mit noch so ein bisschen Plumbing drumherum. Was ich jetzt bei mir privat mache, wenn ich meine Hiragana-App baue, ist OpenCode mit, ich habe das eine ganze Zeit lang mit Kimika verwendet. Es ist ein chinesisches Open-Weight-Modell und was in irgendwelchen Coding-Benchmarks ganz gut abgeschnitten hat, das war schon ganz nice. Und das habe ich letztens gewechselt, weil ich irgendein
Aber also, das ist jetzt ein, das Modell ist chinesisch, das läuft auf irgendeinem chinesischen Server und das Open-Code CLI, was auf deinem Computer läuft und diesem, also mit deinen Userrechten, mit alles machen kann, was du machen kannst, das redet mit dem chinesischen Server und erzeugt irgendwelche Antworten und macht dann Dinge auf deinem Computer, oder?
Nee, das läuft per, also in meinem Fall per OpenCode Zen. Das ist bei OpenCode, ist das, OpenCode hat das erstmal umsonst.
Also die hosten das Modell.
Die hosten das Modell. Es gibt von denen ein Hosting-Offering, wo du mit weniger Geld kannst du, da schmeißt du...
Kannst du mehr erreichen.
Schmeißt du Geld ein, schmeißt du ein paar Credits ein und dann kannst du dir die hosten Modelle, die dir für geeignet halten, weiß ich nicht, 20, 50, weiß ich nicht. Und da habe ich mir Kimika ausgesucht zunächst und bin letztens zu Gemini 3.5 Flash gewechselt.
Und was bezahlst du dann dafür?
Ich habe vor geraumer Zeit mal einen 20 eingeworfen und der ist noch nicht aufgebraucht.
Okay, aber das ist ja dann jetzt kein lokales Modell, das ist ein Modell von irgendjemandem, also irgendjemand nimmt halt jetzt öffentliche oder nicht öffentliche Modelle und betreibt die für dich.
Genau.
Ich war ja gerade, während ich in meinem schon im Rage-Train unterwegs war, den hast du ja richtig hart gestoppt.
Ja, ja.
Es hat keiner kommen sehen, aber du hast ihn einfach richtig hart gestoppt. Da war ich ja eigentlich dabei, mich darüber zu beklagen, dass man ja diese Modelle, die halt eine sinnvolle Performance haben, und Performance nicht nur im Sinne von Token pro Sekunde, sondern eben auch generell Qualität des Outputs, die lassen sich ja auf Consumer Hardware gar nicht betreiben, ja. Oder?
Nee, das ist richtig. Nein, aber das ist eine wilde These. Wir sind jetzt schon wieder in diesem ist AI blöde Thema drin. Du hast uns in das Thema reingedrückt. Das ist sehr geschickt von dir. Anthropic wird teurer, OpenAI wird teurer. Das werden, also zumindest bei uns auf Arbeit ist es so, dass man halt dann die Anthropic Modelle oder zumindest die Top-Notch Anthropic Modelle nur noch für Planning Tasks verwendet. Mhm. Weil die halt einfach Geld verbrennen beim Zugucken. Aha. Und dass du halt günstigere Modelle nimmst. Und wenn du das aus meiner Sicht weiterdenkst, ist es halt so, dass du irgendwann kommst du an den Punkt, wo du dich möglicherweise nicht mehr in der Form abhängig machen möchtest von OpenAI oder von Anthropic, weil sie halt einfach, weil das eine Geldfrage wird.
Ja. Jetzt sich auch so.
Und
aber die Frage ist, wenn du jetzt eine Firma wie Jobrad bist und du hast, keine Ahnung, 100 Entwickler oder wie viele auch immer, sagen wir einfach mal 100, irgendeine Firma, du bist irgendeine Firma mit 100 Entwicklern, dann reicht es nicht, dir einen Server mit einer fetten Grafikkarte hinzustellen, um allen deinen Entwicklern Zugang zu selbstgehosteter AI zu geben. Da musst du für jeden Entwickler vielleicht so einen Server hinstellen. Und dann ist die Kostenfrage halt wieder so, vor allen Dingen halt auch mit dem ganzen, weil ja die ganze Hardware weggekauft wird, kannst du ja jetzt auch nicht so einen Server, den du früher, also das ist ein Server, ich sag mal, ein AI-Server ist ja im Prinzip ein geiler Gaming-PC.
Ja, nein, das ist nur eine wilde These. Vielleicht, ich weiß nicht, ob OpenCode Zen die Lösung oder ob OpenRouter die Lösung ist, weil die werden ja wahrscheinlich auch teurer werden.
Richtig.
Das ist für den Moment eine Lösung. Aber vielleicht ist es dann im nächsten Schritt eine Lösung, sich bei Hetzner irgendwas zu, oder von mir aus bei AWS irgendwas zu hosten.
Ja.
Und wenn es sich irgendwann gar nicht mehr rechnet, ja gut, dann, es ist am Ende des Tages.
Ja, da habe ich jetzt die nächste Frage. Also man merkt ja, dass man sehr schnell Dinge verlernt irgendwie, oder dass man sehr schnell irgendwie gar nicht mehr so richtig da den Bezug zu hat, zu den Sachen, wenn man halt sehr stark mit KI arbeitet, wenn man sich neue Themen erschließt mit KI, also sagt ja hier, wir machen jetzt mal diesen Task zusammen, ist meine Meinung, dass man das Thema nicht durchdringt so richtig. Hm? Selbst wenn man sich das einredet, wenn man das alles mit KI generiert, durchdringt man das Thema nicht so, als wenn man es selber macht. Jetzt ist ja die Frage, wenn jetzt der Tag kommt, an dem die Tokens das kosten, was sie eigentlich kosten müssen, kann man das dann auch so schnell wieder erlernen, wie man es verlernt hat? Oder ist das Neulernen oder Wiedererlernen, dauert das länger?
Du, ich glaube nicht, dass dieser Tag kommt. Also ich glaube nicht, dass irgendwann der KI-Apokalypse Tag. Wir sind nicht beim Thema KI, bei Reviews mit KI übrigens. Aber ach Gott, ist es mir jetzt egal. Ich glaube einfach, dass man da mehr differenziert. Also ja, die Zeiten von Tokens sind einfach, Tokenkosten sind egal. Die sind zumindest in meinem Kontext sind die vorbei. Das mögen vielleicht andere Kontexte noch sehen so. Ich glaube, die sind vorbei. Ich glaube aber auch nicht, dass KI weggeht. Ich glaube, dass man für bestimmte Tasks das tut, dass man für bestimmte Tasks KI noch verwenden wird. Aber dann hast du irgendwann, machst du das nur für selektive Tasks.
Mhm. Ja, da bin ich bei dir.
Also ich glaube.
Also dass du meinst quasi, dass auch Lights Out Codebases ist auch jetzt nur so eine Zwischenerscheinung, die auch mit der Zeit wieder verschwinden wird.
Möglicherweise. Weil
man sich manchmal leisten kann.
Möglicherweise. Ich weiß es nicht. Möglicherweise. Also was ich bei mir sehe, ist zum Beispiel sowas wie Spec-Driven Development.
Ist, ja genau, da möchte ich mich drauf eingehen, weil das ist ja auch totaler Quatsch.
Das ist möglicherweise, das zumindest soweit ich das probiert habe, das ist ja auch nur der Stand jetzt oder der Stand von vor 2 Wochen.
Sag mal kurz, was das ist, bevor du jetzt wieder anfängst, darüber zu reden.
Spec-Driven Development ist ein, dreht das Ganze, die KI, die KI-Entwicklung nochmal auf links. Du redest mit der KI nicht mehr technisch, sondern nur noch fachlich. Die KI generiert dir aus deinen Informationen eine Business-Spec aus der Business, also die befragt dich, es ist ein Interviewprozess, also quasi ein fachlicher Aufnahmeprozess. Daraus werden dann technische Tickets generiert und so weiter. Daraus wird dann vielleicht noch eine Spec generiert, eine technische Spec, und dann wird erst umgesetzt. Also halt, du gehst den gesamten Softwareentwicklungsprozess so durch. Die Idee ist, dass ich nur noch fachliche Anforderungen an meine KI oder an meinen Agenten gebe und ich mich darauf verlassen kann, dass gute Entscheidungen von der KI, von meinem Agenten oder von meinem Agentenschwarm gemacht werden.
Ja.
Heißt,
wir überlassen jetzt dem Hörer und der Hörerin sich zu überlegen, wo der Floor an diesem ganzen Ansatz ist. Aber ja, es geht mal weiter.
Ja, es kostet halt sehr viel Geld. Es werden sehr viele Tokens verbraten.
Ist das auch dieser Ansatz, wo man sagt, jedes Mal, wenn man einen Change hat, dann schmeißt man den ganzen Code weg und generiert den aus den Specs neu? Oder war das nochmal was anderes?
Das kenne ich jetzt nicht.
So, ich dachte, da hätten wir auch irgendwie mal drüber diskutiert, als wir da in Düsseldorf in den Manga-Läden unterwegs waren.
Das weiß ich
das
nicht.
Das hatte ich so verstanden, dass es auch so einen Ansatz gibt, wo man sagt, okay, man hat nur noch die Specs und jedes Mal, wenn man irgendwie was ändert, damit quasi alles im Gesamtkonzept zusammenpasst, lässt man die KI einfach alles wieder von vorne generieren. Und
könnte man auch tun, ja. Ja. Aber ja, ich glaube, in Anbetracht der Tatsache, dass das es ist wirklich, wirklich teuer oder es ist wirklich sehr token-intensiv, ist nicht für, wir sind wieder da, wo wir schon immer sind, nur weil es für Netflix ein gutes Modell ist, heißt das nicht, dass das vielleicht für die Kapitolversicherung ein gutes Modell ist.
Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das für Netflix ein gutes Modell ist.
Ich weiß es nicht, oder für wen auch immer.
Also, ich verstehe nicht, warum, es gibt ja auch dieses Code-GNS-Compiler, hast du ja auch rumgeschickt, dass man halt sagt, ja, lass doch mal den Code sein und lass das mal los. Und eigentlich ist ja das, du redest nur mit dem KI-Modell und du guckst dir auch den Compiler-Output nicht an. Aber ich finde, es gibt halt einfach einen ganz wesentlichen Unterschied zwischen einem Compiler und einem KI-Modell. Und das ist, dass bei einem Compiler hast du halt eine Sprache, die halt formal ist, die Programmiersprache. Und der Compiler erzeugt für diesen Input, erzeugt er immer den gleichen Output. Mhm. Und bei KI hast du halt als Input natürliche Sprache, die nicht formal ist, die fuzzy ist, die Interpretationsspielraum hat. Und der Compiler, in Anführungszeichen, das KI-Modell, erzeugt immer wieder was anderes, wenn du dem Modell dasselbe gibst. Und deshalb verstehe ich nicht, warum alle Leute meinen jetzt, ja, machen wir nur noch KI und dann ist irgendwie alles gut und man muss das Programmieren nicht mehr beherrschen. Das ist irgendwie...
Wir sind immer noch nicht bei Reviews.
Die Frage haben wir ja schon vor einer Dreiviertelstunde beantwortet.
Die Frage ist immer noch offen. Übrigens, du hast mich irgendwann gefragt, arbeitest du mit einer Lights-Out-Codebase und wie reviewst du da? Und da sind wir abgebogen gerade. Da sind wir jetzt bei, was hast du gerade? Wir sind jetzt bei Compiler-Output. Es ist nicht deterministisch. Die Prämisse da ist, interessiert dich der Code wirklich, wenn die App funktioniert, wenn du mit der App Geld machst? In dem Sinne kann man das schon aus meiner Sicht als Compiler-Output sehen.
Boah, du bist so ein Kapitalistenschwein, echt, ey. Es ist unglaublich.
Ja, also ich bin auch noch nicht ganz da, aber ich sich jetzt darauf zu, ja.
Weil ich würde sagen, das interessiert dich nur dann, wenn du mit deiner App so viel Geld verdienst, dass sich das Geld, was du in Tokens investiert hast, wieder rechnet, weil das, Punkt.
Okay, ja, das stimmt, ja.
Weil meine These ist immer noch, dass die Tokens halt irgendwann unfassbar teuer werden.
Also. Das, genau, ja, das ist eine These, genau.
Ja. Gut.
ja. Aber die These sagt jetzt ja erstmal weniger über Lights Out Codebases, die sagt es ja erstmal weniger über Compiler Out, also KI Output as Compiler Output, sondern die attackiert ja KI als Ganzes.
Genau, also Lights Out Codebases, würde ich sagen, da macht man auch kein Code Review mehr, ehrlich gesagt. Das macht für mich keinen Sinn, wenn einen der Code nicht interessiert, wenn man alles nur generieren lässt, warum sollte sich dann irgendeiner hinsetzen und den Code dann reviewen? Das macht doch keinen, das ist doch irgendwie ein bisschen, widerspricht doch der These eigentlich.
Ja, also das ist, um darauf hin zurückzukommen, bei uns war das jetzt so, das war so eine Plattform, die wir da gebaut haben und da sollte ich ein Feature einbauen, was dann ein bisschen größer wurde und immer größer wurde. Aber die Reviews wurden halt auch nur von KI gemacht. Aber da war es halt auch so, ja, der Kollege hat sich da einen Code ausgecheckt, KI drüber gejagt und hat mir dann ein paar Sachen gegeben, wo wir dann auch noch drüber diskutieren konnten. Also ja, nein, es war kein komplett automatisches Review, es war aber auch kein manuelles Review, ist irgendwo dazwischen. Mhm. War aber, also hat uns der Code wirklich interessiert? Ja, an so ein paar Kernstellen haben wir mal drüber geguckt, aber es war jetzt kein, können wir da mal ein Interface extrahieren? Sondern das hat uns eigentlich gar nicht so, es tut's ja und irgendwie, wow.
Also hat da keiner das Gang auf Vorbuch irgendwie liegen gehabt und sich überlegt, welche Patterns man noch einbauen könnte?
Das schon, Das haben wir sowieso immer.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, jetzt im Moment drehen wir uns irgendwie nur noch im Kreis. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch Weisheiten folgen.
Stunde 30 sind wir ja. Weil von daher ist das ja...
Man hört so ein bisschen raus, ich bin immer noch skeptisch. Ich behaupte, KI in einem Umfang benutzt zu haben in den letzten 12 Monaten, dass ich mir ein Bild machen kann, dass ich mir eine Meinung bilden darf, dass ich deine Meinung zu haben darf. Und ich bin aus diversen Gründen skeptisch, weil wir haben natürlich jetzt hier sind nicht darauf eingegangen, was die sozialen und ökologischen Aspekte der KI-Nutzung sind. Das wird ja, sag ich mal, sehr fröhlich wegignoriert, weil man sagen kann, oh, man ist ja produktiver. Wir ignorieren einfach, dass die Umwelt weiter zerstört wird und dass das auf dem geklauten Wissen von, weiß nicht, Millionen und Milliarden von Menschen entstanden ist. Das ist eigentlich auch ein Punkt immer, den man, finde ich, ein bisschen im Hinterkopf haben muss oder sollte. Aber es fühlt sich so ein bisschen an wie, keine Ahnung, das ist so ein bisschen legitimiert dadurch, durch die Größe, die das Thema bekommen hat, ist das so ein bisschen alles so ein bisschen, kann man einfach sagen, ja, ist ja, keine Ahnung, KI geht ja nicht mehr weg und deshalb ist das schon in Ordnung. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich damit hin will. Ich will das Wort das einfach nur noch mal gesagt haben. Ich wollte einfach noch mal in den letzten 3 Minuten der Folge wollte ich noch mal sagen, aber Umwelt und aber soziale Folgen und so weiter.
Auch da sollten wir noch mal eine neue Folge zu aufmachen. Aber ich glaube, das sollten wir nicht die nächste Folge machen.
Worum geht es denn in der nächsten Folge, die wir in 2 Wochen aufnehmen?
Du hattest, in unserem Termin stand irgendwas, du hattest reingeschrieben, irgendwas mit Spec-Driven Development und irgendwas mit Event-Storming.
Ach so, stimmt. Das musst du mir nochmal beides erklären. Das verstehe ich ja
beides. Ich habe in der nächsten Folge keine Lust mehr, habe keine Lust, über AI zu reden, glaube ich. Der Emotionsgüterzug, der kam wieder. Also, ich möchte mal dich und uns und die Leute da draußen daran erinnern. Ich habe keine Thesen, ich habe keine Themen.
Tschu-tschu! Ich würde gerne mal die Leute da draußen fragen, ob sie sich sowas gerne anhören. Also wenn wir über KI-Themen reden, ihr merkt ja, wir haben genauso viel Ahnung wie alle anderen auch, nämlich nicht so wirklich viel Ahnung. Wir sind, also ich glaube, habe ich ja gerade schon mal gesagt, alle Leute versuchen irgendwie gerade dieses Feld zu navigieren und keiner weiß so richtig, wo das alles hinführt. Hört ihr euch das trotzdem gerne an, wenn wir da so ein bisschen drüber rumphilosophieren oder sollen wir lieber wieder zu den beinharten Themen zurückkommen und euch sagen, wie genau man eine Commit-Nachricht schreibt, wie viele Zeilen im Commit-Nachrichten-Header, wie viele Zeichen im Commit-Nachrichten-Header stehen dürfen und wie der Body auszusehen hat und ob das Semikolon links oder rechts hinkommt, dann hinterlasst doch mal einen Kommentar. Ihr findet uns am besten auf Mastodon. Den Link dazu findet ihr wahrscheinlich irgendwo in den Shownotes, vermute ich mal.
Ich glaube auch auf der AutoWirt.fm-Seite irgendwo.
Irgendwo werdet ihr das finden. Sucht uns einfach. Sucht einfach nach AutoWirt.fm. Es gibt nicht so viele Podcasts, die AutoWirt.fm heißen.
Ja, ein paar. Ein paar gibt's, ja. Na gut, dann sage ich doch mal Dankeschön. Das ist ja völlig überraschend. Mehr als eine halbe Stunde geworden.
Ein beinhartem Content. Ich bin auch überrascht. Ich hatte keine Themen eigentlich. Ich hatte keine Thesen, keine Themen.
Ja. Von daher sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs das Geschwafel aushalten, aber das seid ihr von uns ja gewohnt, in Folge 118. Und ich sag einfach mal, wir haben uns jetzt nicht, du hast auch das Thema bist weggeduckt, welches Thema du in Folge 119 referieren wirst.
Ich glaube, ich finde es besser, auch wenn wir uns das offen halten, weil jetzt waren wir so ein bisschen unter Druck, das auch zu machen. Und wenn wir jetzt einmal nicht sagen, worum es geht, dann können wir einfach spontan entscheiden, wonach uns der Sinn steht.
Ach, das ist jetzt auch so. Ja, jetzt ist das so. Okay, ja.
Und Spoiler, es geht entweder um NixOS oder NeoVim.
Okay, ja, das. Mal gucken, ob es darum. Vielleicht machen wir auch eine Folge über Bugzilla, man weiß es nicht. Na gut, Leute. Wie gesagt, danke fürs Zuhören. Bis in. Bis in 2 Wochen oder so. 2 Wochen. Bis dann. Tschüss. Out
so weird.